1. Dezember 1967, Freitag. Der Schneesturm von gestern hat die Bäume vor dem Fenster zu weiß funkelnden Fremdlingen verkleidet, den Himmel sauber geräumt und der unverstellten Sonne einen blendenden Spiegel in den Riverside Park gelegt. Zurückgelassen hatte er einen Wind, der jedem auf die Knochen schrieb, dass es kälter ist als 6 Grad. Reinweg 6,5 unter Null. Die Helligkeit, die Frische in der Luft hatten die Stadt ganz reinlich gekleidet, wie einen hartgesottenen Fürsorgezögling, der gleichwohl einen neuen Anfang machen soll. Auf dem Broadway, am Niedergang zur U-Bahn, war ein alkoholkranker Mann auf dem vereisten Matsch von gestern hingeschlagen und hatte sich verzogen in arglosen Schlaf. Die Leute stiegen bei aller Eile sorgfältig über die Beine des Verunglückten wie ein Pferd über den, den es abgeworfen hat. Die New York Times nennt heute die Namen der amtlich in Vietnam getöteten Soldaten aus New York und Umgebung, aber sie gibt nicht an, wie viele aus dem ganzen Lande gefallen sind. Vom abgelösten Kommandeur der Pazifikflotte, Admiral Roy L. Johnson, meldet sie, er werde nun nach Virginia gehen, um zu leben. John Francese, das Söhnchen, wiederum des Mordes am Habicht Ernest Ruppolo angeklagt, lässt gegen einen Zeugen des Staates vorbringen, der sei ja viel zu kriminell, um glaubwürdig zu sein. Bei uns an der Amsterdam Avenue und der 71. Straße soll ein heruntergekommenes Hotel, das Sherman Square, Platz machen für ein Apartmenthaus der Luxusklasse von mehr als 30 Stockwerken. Die Unternehmer hoffen zu erreichen, dass die Armen und Kaputten die obere Westseite verlassen, wenn man ihre Unterkünfte, ihre Schlupfwinkel, abreißt. Nur so kann die Stadt wachsen. Statt eines Briefes hat Karsch uns einen Blankoscheck zukommen lassen, für was eine neue Telefonnummer kostet. Das war in deutscher Sprache geschrieben, Marie hat es lesen können und findet es nur recht und billig. Die neue Nummer hat aber nichts gekostet. Unsere Telefongesellschaft ist von privaten Absichten besessen und zieht es vor, dass wir ihre Dienste benutzen, statt ihr böse zu sein. 2 Tage nach dem Antrag waren wir wieder im Geschäft. In den Ausdrücken des Monteurs, eines über die Arbeitsroutine redselig gewordenen Mannes, der uns in einem Fort zum Entenschießen in den Sümpfen New Jerseys überreden wollte. Was fangen wir nun an mit einem beliebig ausfüllbaren Scheck auf die Bank des Heiligen Geistes in Mailand? An den Scheck sind 2 Druckfahnen geheftet, augenscheinlich mit dem Schluss eines Artikels, den Karsch über seinen Aufenthalt in den USA verfasst hat. Karsch gehört also zu jenen, die in Ruhe arbeiten dürfen und denen man ihr Geschriebenes noch einmal zu lesen gibt, bevor die Fehler nicht mehr berichtigt werden können. Aber hier hat er sich eine handschriftliche Erklärung gespart. Und es ist in Italienisch. Das kann Marie nicht lesen, das will sie übersetzt haben. Sofort. Wort für Wort. Bevor Karsch nach New York kam, war er also bei der Mafia in Neuengland zu Besuch. Er kennt da weniger Leute und weiß weniger Einzelheiten als sein Kollege Davidson, der vor 14 Tagen einen ähnlichen Bericht in der Saturday Evening Post veröffentlicht hat. Aber es sieht so aus, als hätte die Bundespolizei auch Karsch etwas lesen lassen von dem, was ihre Abhörgeräte den Vätern und Leutnanten der Mafia in ihren eigenen Büros von den Lippen gelesen haben. Und es liest sich, als habe auch Karsch seine Aufwartung gemacht bei Raymond Loreda Patriarca, dem Familienoberhaupt aller jener Brüder im Gebiet von Boston. Und als habe er mit eigenen Augen gesehen, wie der Alte an warmen Nachmittagen auf der Treppe vor einer seiner Niederlassungen sitzt, elegant in weißem Pullover, weißen Socken und Schuhen aus Alligatorhaut, mit einer dicken Zigarre zum Spielen und mit einer solchen Gutartigkeit im Gesicht, wie sie nur jemand aufbringt, der seine Leibwächter in der Nähe nicht nur weiß, sondern auch sieht. Wenn aber einer sich vorkommt wie Gottvater, wie soll er dann nicht an die eigene Unschuld glauben, heißt es bei Karsch. Gewiss, er beschreibt die Einkommenszweige der Mafia, vom Zinswucher über die arrangierten Fußballspiele und Pferderennen zur eigenen Herstellung von LSD und dem Transport von Narkotika in Rechnung und Auftrag befreundeter Familien. Aber dann fällt ihm der Blick beim Schreiben doch wieder in den Hafen von Boston und auf das Schiff Constitution, benannt nach der amerikanischen Verfassung, zur Besichtigung freigegeben. Und Karsch meldet, an diesem Tage war sie zu. Es ist geradezu, als unterhielte er sich mit seinen Lesern, als sei er gewiss, ihre Aufträge auszuführen. Er hat im Lebenslauf Patriarcas nicht alles, was Davidson hatte. Dafür bringt er aber die Lebensgeschichte von Patriarkas Eltern, Einwanderern aus Italien, aus Sizilien. Das Gerücht, die Mafia von Neuengland wolle ihren Vater wegen seines Alters und möglicher Schwäche in Polizeiverhören demnächst ermorden, steht bei Karsh an einer Stelle, die ihn nun gerade nicht einer Beleidigung Gottvaters überführt. Er verpasst nicht die Geschichte, wie Patriarka einst einen Mangel an geeigneten Arbeitskräften reparierte durch die Anstellung von Nicht-Italienern, ohne sie aber in der Praxis und Ideologie der Mafia, insbesondere der Omerta, auszubilden und nun sich nicht wundern muss über das Knacken im Gebälk seines Empire. Er bietet Soziologie. Wie die Mafia in Boston auf das Niveau der Wirtshausschlägereien abgesunken ist und mit lautem Geknalle auf den Straßen und mit vorfindbaren Leichen erledigt, was in Chicago in diskreter Stille und ohne Spuren abgetan werde. Und dass für die ganz dreckige Arbeit inzwischen schon die Bauern von Boston nach auswärts geholt werden. Mit seiner Art, die Beziehungen zwischen der Mafia und den Politikern von Neuengland abzubilden, bringt er den Leser in Wut, ehe der es sich versieht. Karsh aber steht längst mit freundlicher Miene auf dem Harvard Square in Cambridge und beschreibt die einmündenden Straßen und den Kiosk der U-Bahn und eben jenen Zeitungenstand, wo neben der Literatur Naya Gazeta aus Moskau auch die Zeitungen aus Italien ausliegen. Am meisten aber hat er es mit den Kindern. Das erste ist ein Mädchen, das er im italienischen Viertel von Boston beobachtet hat. Eine 9-jährige Dame hinter dem Gemüsestand, die von den Käufern genau das beherrschte und achtungsvolle Benehmen erwartete, das sie ihnen zukommen ließ. Fast schwarze Augen, meist hinter den Lidern versteckt, anmutige, dunkle Haarschwünge in der Stirn, Schluckbewegungen in der sehnigen Kehle, vielleicht doch Angst. In Providence ist Karsh also von Spezialisten der Mafia verhauen worden. Er schont sich nicht im Geringsten, er gibt zu, dass er unterlag und er zeigt nicht stolz, dass er die Schläge überstanden hat. Das zweite Mädchen war eine 4-jährige Schwedin im Copter Club auf dem Haus der Pan American in New York, der immer unausweichlicher wurde, dass sie in wenigen Minuten aufs Dach musste und in den Hubschrauber zum Flugplatz Kennedy steigen. In all ihrer Angst setzte sie sich zu dem einzelnen Herrn am Nebentisch und tröstete ihn über die Tatsache, dass sie nun gleich mit ihren Eltern dahin abfliegen würde, woher unsere Familie geboren ist und ihn allein zurücklassen musste. Als der Aufruf kam, hatte sie ihn doch nicht erwartet. Bleich und entschlossen schleppte sie eine schwere Bordtasche mit sich, weil das zum Vorgang gehörte. Aber vor der Fahrtreppe nach oben wandte sie sich noch einmal um und winkte dem Fremden zu, damit er ja nicht sich einfallen ließe, über ihre Abreise traurig zu sein. Nach New Jersey ist Karsh also wegen eines anderen Gerüchts gegangen. Er hatte so oft sagen hören von einem riesigen Rost, nach Bestellung angefertigt, auf dem die Mafia von New Jersey untreue Angehörige oder widerspenstige Gegner verbrenne, dass er sich einen Versuch nicht versagen mochte. Nicht nur fand er das Anwesen, ein weiträumiges Gelände mit Sportplätzen rings um das herrschaftliche Landhaus, er wurde auch hereingebeten vom Herrn des Hauses, einem italienischen Einwanderer der ersten Generation, der gern noch einmal die heimatliche Sprache an Karsh ausprobieren wollte, ihn mit Vergnügen auf dem Grundstück spazieren führte und ihm überdies bei makellosen Cocktails Grüße an Verwandte in der Nähe von auftrug. Er gab dem Besucher sogar 2 Leute seiner Leibwache mit, die ihn zu einem Bahnhof der Tunnellinie nach New York bringen sollten, die aber unterwegs auf den Versuch verfielen, diesen Europäer einmal auf eigene Faust ein bisschen auszunehmen und ihn 2 Tage lang auf das Höflichste im Hinterzimmer eines Friseursalons in Newark in Gewahrsam hielten. Es war im Grunde lächerlich, das Opfer eines Nebenverdienstes von 2 Untersoldaten zu spielen, und kipplich wurde die Sache erst, als den beiden einfiel, der Fremde könne sie bei ihrem Arbeitgeber wegen Zuwiderhandlung gegen einen Befehl in Gefahr bringen. Aber 2 Tage in Rasierhaltung blieben lächerlich. Aus dieser Lage wurde Karsh durch das dritte Kind gerettet. Der Absatz, in dem von diesem Kind die Rede ist, beschreibt nicht sein Aussehen. Er ist nicht einmal angestrichen, Es heißt dort nur, es sei wiederum ein Mädchen gewesen, eine Schülerin der 4. Klasse, verblüfft darüber, dass ein ausgewachsener Mann sich mehr kümmere um das Beschämende seiner Lage als um die Ursachen davon. Und die Schülerin habe diesen Korrespondenten belehrt, dass er den Zwischenfall nicht einmal durch Mitführen einer Schusswaffe hätte verhindern können. Dem Korrespondenten sei durch das Verhalten des Kindes die Romantik des Verbrechens zuverlässig ausgetrieben. Er habe nun auch verstanden, dass das Kind keinen Dank wollte. Solidarität fahre besser, wenn sie schlicht wahrgenommen werde. A tua disposizione, fand Daguerreau, ist der Schluss des Artikels. Meinetwegen kann er wieder anrufen, sagt Marie.